Wie immer habe ich mich sehr gefreut, heute Morgen hier zu sein. Nicht nur wie jeden Sonntag hier im Gottesdienst, sondern auch zu predigen. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Predigen natürlich ist eine Aufgabe, hat mit Verantwortung zu tun. Aber ich empfinde immer so eine Mischung zwischen Freude und auch so ein bisschen Anspannung. Weil die große Herausforderung für mich immer ist, das euch mitzuteilen, so zu sprechen, dass ihr es versteht, was mir auf dem Herzen ist. Und nicht, was meine Gedanken sind, sonst könnte ich eine Liste machen und die vorlesen, sondern wirklich, was mir auf dem Herzen ist. Weil das ist, was ich denke, was Gott auf dem Herzen ist. Was ich von Gott einfach spüre. Ich habe eine ganz interessante Aufgabe bekommen für diese Predigt. Uli hat mich gefragt, ich habe natürlich dankend eingeschlagen und mir war erst dann in der Vorbereitung klar, was ich mir da eigentlich eingebrockt hatte. Aber es hat mich auch ein bisschen befreit, weil ich genau weiß, ich kann euch nicht alles sagen. Ihr könnt euch entspannen, ihr könnt auch nicht alles mitnehmen von dem, was heute vielleicht wichtig wäre. Aber wenn ihr heute nach der Predigt sagt, Mensch, da hat er was vergessen, da muss ich was nachlesen, dann ist es genau richtig, ja. Weil um das, was es heute geht, ist dieses Buch und ein kleiner Teil aus diesem Buch, der hier festgehalten ist. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Es geht um das Buch der Sprüche. Und das Spannende an der Bibel ist ja, dass es nicht wie bei einer normalen Buchbesprechung jetzt so wäre, dass ich sage, wer hier der Autor ist, was er vielleicht damit anstellen wollte, sondern das ist ein lebendiges Buch von einem lebendigen Gott. Und das ist schon in der Predigtvorbereitung, ist das der absolute Wahnsinn. Und das ist ein Buch, das spricht, und das spricht auf so unterschiedliche Art und Weise. Das spricht so, dass ich was mitnehmen kann, dass ich was verstehe, dass ihr was mitnehmen könnt, dass ihr was versteht. Und dass Leute vor 2000 Jahren auch schon hier reingeschaut haben und was mitgenommen haben für ihr Leben. Ich finde es gigantisch. Von daher, wir schauen uns heute einen kleinen Teil aus diesem Buch an, Buch der Sprüche. Das Bibel ist ja eigentlich kein Buch, das ist eher so eine Art Bibliothek, eine Sammlung von verschiedenen Schriften, die über Jahrhunderte gesammelt wurden, gepflegt wurden und aufgeschrieben wurden und überliefert wurden, sodass wir das heute haben. Und im Buch der Sprüche ist es sogar so, dass ganz viel auch sehr mündlich überliefert wurde. Also, dass man es später aufgeschrieben hat und dass ganz viel mündliche Tradition drin ist, wie das damals in der Kultur auch üblich war. Genau. Also, ich freue mich jetzt mit euch auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich denke, es ist für euch auch Entdeckungsreise, so wie es das für mich war. Ich habe auch nicht alles gewusst. Sprüche ist sicherlich eines der Bücher, über das ich am wenigsten Bescheid wusste. Das ist immer gut, wenn man dann mal drüber predigt, dann hat man ein bisschen doch was gelernt. Genau. Und es ist begeisternd, weil je mehr du in dieses Buch eintauchst, je mehr du drüber liest, Sekundärliteratur dazu studierst, desto interessanter wird die Geschichte eigentlich. Das ist nicht so wie bei Hänsel und Gretel, wenn du die Geschichte kapiert hast und die Moral hinter der Geschichte und dann weißt du, wie es ausgeht und du weißt, was du zu verstehen hast und dann sagst du, ja, Kindergeschichte. Je mehr du dich mit der Bibel beschäftigst, desto mehr wühlst dich auf. Und die Leute, die schon länger im Glauben stehen, die vielleicht auch schon ergraut sind im Glauben, die wissen, das wird immer spannender. Ja? Da wird immer mehr, du wirst nicht irgendwann aufhören und sagen, ja, Bibel, ja, Sprüche kenne ich, ja, alles gut. Ja. Wahnsinn. Aber auch herausfordernd. Also es geht, wie gesagt, um die Sprüche Salomos. Und ich kannte einige, ich lese euch mal ein paar vor, vielleicht kennt ihr die auch. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Ja? Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Ja, das hat vielleicht schon so mancher Vater zu seinem Kind. So. Aber es ist biblisch, also könnt ihr es ruhig zitieren. Gell? Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht zu. Ja, also kann man sich als Prediger eher kurz halten. Das kennen wir, ja, das ist bekannt. Allgemeiner deutscher Sprachschatz und trotzdem tausende von Jahren alt. Und trotzdem, die Bibel zusammengestellt haben, die vor Gott beschlossen haben, dieses Buch kommt in die Bibel, denen war klar, hier spricht Gott, die haben Gott erlebt in diesen Worten und haben gesagt, das muss rein. Deshalb ist Sprüchebuch nicht einfach nur, das ist nicht nur griffige Lebensweisheiten, so fürs Poesiealbum, ja, wo man dann irgendwo das dann reinschreibt, sondern da redet Gott zu uns. Ich habe zu Weihnachten dieses Büchle geschenkt bekommen, viele von euch auch, ja. Ihr habt es bestimmt alle auch schon fleißig durchgelesen. Ich muss euch gestehen, ich habe erst da angefangen zu lesen, wo ich es dann auch vorbereitet habe für die Predigt. Aber besser zu spät als nie. Gell? Und Es ist echt, du liest es durch und du erkennst, das sind ganz unterschiedliche Sachen drin. Die Sprüche haben unterschiedliche Anliegen. Es sind lauter kleine Sätzchen, kleine Verse, kleine Weisheiten, kleine Seitenhiebe manchmal auch. Manchmal staunt man, manchmal muss man schmunzeln. Also echt interessant. Und was am Anfang ich auch für einen Fehler gemacht habe, sind die Sprüche Salomos und nicht die Weisheit Salomos. Mir war das mit der Weisheit sofort irgendwie im Kopf. Weisheit, ja, und das Buch der Weisheit Salomos gibt's auch, aber es ist eine apokryphe Schrift, die wäre jetzt nicht hier in dem Buch zum Beispiel drin. Genau, also die Sprüche, Sprüchesammlung. Und mir fiel dann wieder ein, Sprüche Salomos, ja, Salomo, das ist ja ein Name, da klingt was in uns. Das ist wie so ein großer Gong, der man anschlägt, Salomo. Ja, wir wissen, dieser weise König, der war unheimlich reich, hatte unheimlich viele Frauen, war unheimlich clever. Wir kennen die Geschichte, wo dieses Kind zwischen den beiden Frauen, wo jetzt nicht klar ist, wer ist die Mutter, ein Mann, der von Gott Weisheit bekommt. Und ich habe mich daran erinnert, dass es, als ich als Kind das erste Mal wahrscheinlich von diesem Buch gehört habe, habe ich gedacht, boah, ich will auch so schlau sein wie dieser König Salomo. Ich hatte nämlich ein Problem, ich war nicht besonders sportlich, ja, also wenn es jetzt in der Jungschar darum ging, wer kickt, dann war ich einer der Letzten, die gewählt wurden. Aber es gab eine besondere Art von Fußball, das war ein Fußballquiz und da war ich immer der Erste. Weil irgendwie war mir das als Kind, ich wollte immer schon Schlaule sein, ja. Weil hatte ich eine Nische und da habe ich mich wohlgefühlt, ja. Und ja, also das war so meins damals. Und dann habe ich mich damit befasst und dann habe ich festgestellt, diese Sprüche Salomos, die meisten sind gar nicht vom Salomo. Das ist eine Überschrift über dieses Buch, Sprüche Salomos, die einfach Salomo auch ehren wollen, ja. Und der Salomo war definitiv einer, der ganz viel Schlaues hatte und der ganz viel auch aufgeschrieben hat. Es sind so circa 3000 Sprüche wohl von ihm überliefert. Das steht irgendwo im Buch der Könige, 1. Könige. Aber es sind gar nicht alle von ihm hier drin. Es werden andere Autoren genannt, zum Beispiel ein gewisser Herr Argur. Und interessanterweise kommt er aus Masse. Das ist jetzt gar nicht in Israel, das ist in Nordarabien, arabische Halbinsel und da irgendwo im Norden, also gar kein Israelit. Und es gibt Sprüche, die gehen auf Amen Emope, heißt der gute Mann, der war, man hört so ein bisschen am Name, der war Ägypter. Altägypten, 13. Jahrhundert vor Christus. Ja. Also das war zur Zeit Jesu schon 1300 Jahre alt, diese Sprüche. Und trotzdem hat es Eingang in die Bibel gefunden. Und ich weiß nicht, vielleicht irritiert euch das auch ein bisschen, wenn ihr so denkt, in der Bibel stehen Sachen drin, die sind jetzt gar nicht vom Volk Israel. Mich hat das schon ein bisschen irritiert. Aber anscheinend war man da offen und hat ganz bewusst auch Sachen mit reingenommen, weil man erkannt hat, da hat Gott auch Menschen was mitgeteilt. Und es ist doch auch schön, dass auch damals schon Gott zu Menschen gesprochen hat, die jetzt nicht unbedingt nur zum Volk Israel gehören, oder? Das ist doch auch ein gutes Zeichen für uns. Ja, also, einleitende Verse. Jedes gute Buch hat eine gute Einleitung. Und so auch das Buch der Sprüche. Ich lese euch das mal vor. Sprichwörter von Salomo ben David, dem König von Israel. Sie lehren Weisheit und Selbstbeherrschung, um guten Rat zu verstehen und Bildung zu erlangen. Einen Sinn für Recht und Aufrichtigkeit und zu leben, wie es Gott gefällt. Unerfahrenen geben sie Klugheit, jungen Menschen Wissen und Vernunft. Der Kluge hört zu und mehrt seine Kenntnis. Der Erfahrene lernt Führungskunst, versteht Bildrede und Spruch, Rätsel der Weisen und ihr Wort. Mit Ehrfurcht vor Jahwe beginnt die Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Zucht. Was für Sätze. Merkt ihr diese Kraft, die da von vorne schon schiebt? Diese Einleitung, die wirklich sagt, boah, also jetzt geht's los. Weil das ist so einladend, das ist so stark. Dieses kunstvolle Vorwort gibt auch von Anfang an macht klar, was Ziel und Zweck auch eben dieser ganzen Schrift, dieses ganzen Buches ist. Es geht nämlich um dein Leben. Es geht um deine Lebensorientierung. Es geht um Lebenskunst. Und das wird mit Gerechtigkeit verbunden. Es geht um Respekt voreinander. Es richtet sich an alle Menschen. Und es geht um den Respekt vor Gott. Und das sind Grundwahrheiten, die gehen alle Menschen an. Ja, das ist was, wo jeder Mensch, egal ob er Hindu ist oder Muslim, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, das sind Dinge, wo er sich wiederfindet. Ja, weil das ist was, was so tief in uns drin ist, was Gott so tief in uns reingesetzt hat, dass wir verstehen, ja, das stimmt. Und das Buch der Sprüche gibt Weisheit weiter, die kein umfangreiches Sachwissen beinhaltet. Es wird kein historischer Kontext erklärt, werden keine Fakten aufgezählt, sondern es geht um Weisheit, die sagt, üb mich ein. Weisheit muss eingeübt werden. Wende mich an. Lass Weisheit praktisch werden. Übe Gerechtigkeit. Wenn du ein Verständnis von Gerechtigkeit hast, ist es gut, aber du musst es anwenden. Ja? Wenn du Richter bist, dann weißt du, es ist schön, wenn es normiert ist, aber es wird angewendet durch unsere Rechtsprechung. Ja? Weil die Leute sich halt von allein auch nicht dran halten. Und es kommt in deinen Alltag. Ja? Das gehört nicht sonntags nur auf die Kanzel, damit sich alle schlecht fühlen, sondern nimm das mit. Ja? Nimm das mit als deinen Lebensschatz, als Zusage für dein Leben. Wenn man dann das Buch der Sprüche liest, und dann merkt man schon, das ist ein bisschen eine spezielle Kiste auch. Ja? Das ist jetzt nicht wie, wenn man die Paulusbriefe liest oder so mit den Evangelien vertraut ist, da geht es um Jesus, da gibt es eine Geschichte und da lernt man viel. Und das hat einen anderen Anspruch, das ist Evangelium. Die Sprüche bieten keine theologischen Schätzchen, sage ich jetzt mal. Das sind keine theologischen Teilchen wie bei Paulus im Römerbrief, die, wenn man sie alle versteht und aneinander knüpft, einen wunderbaren theologischen Bogen hat, wo man danach sagt, jetzt habe ich es kapiert. Sondern die Sprüche, das sind eher so einzelne kleine Köstlichkeiten. Also vielleicht, wenn man jetzt ans Essen denkt, ja, dann ist das kein große Schwarzwälder, wo alles so zusammengehört und eine große Torte bildet, sondern das sind wie so Pralinen, die sind in der Schachtel. Und die einen lachen dich an, die anderen vielleicht nicht. Und wenn du es probierst, dann merkst du schon, war es jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung. Aber das Schöne ist ja auch, du hast eine große Auswahl in einer schönen Pralinenschachtel. Meistens ist ja was für dich dabei dann. Und je mehr man natürlich Praline isst, desto mehr weiß man, welche schmecken. Und die Sprüche, die wollen zum Nachdenken anregen. Die wollen nicht attraktiv klingen, sondern die adressieren sich an dich. Und die sagen, lern mich kennen, entdeck, was in mir steckt und dann überleg doch, wo du es einordnen kannst in deinem Leben. Ich möchte einen kleinen Einschub machen, bei was mir vorher so jetzt auch nicht auf dem Plan war. Aber als ich das gelesen habe, ist mir so das Stichwort Poesie in den Sinn gekommen. Ja? Poesie. Ich habe noch nie in der Bibel so nach Poesie gesucht. Klar, da gibt es Tonlied der Liebe und es gibt schon so, wo man sagt, ja, das ist jetzt ästhetisch. War mir jetzt noch nicht so wichtig. Aber hier in dem Zusammenhang habe ich entdeckt, was für eine Schönheit in diesen Versen drin ist. Und ich hoffe einfach, ihr seid jetzt auch ein bisschen neugierig und geht da mit und schaltet nicht bei Poesie gleich ab. Ja? Die Schönheit der Sprüche. Jeder von uns hat irgendwann einmal ein Gedicht auswendig gelernt. Ja? Also je weiter man in der Schule zurückgeht, desto mehr vergisst man vielleicht auch. Was natürlich beim Auswendiglernen von Gedichten hilft, ist, dass es sich reimt. Es gibt da verschiedene Arten von Gedichten und die fangen entweder irgendwie gleich an, die haben eine Struktur oder haben eine Endung, die sich dann entspricht. Ja? Kindermund tut Wahrheit kund, das kann man sich gut merken, weil das hinter so eine schöne Endesilbe hat, die dann passt. In dem Kulturkreis, wo die Sprüche rauskommen, da gibt es was anderes. Und zwar reimen sich da nicht die Silben, es reimen sich die Gedanken. Und als ich das mal mir habe auf der Zunge zergehen, habe ich gedacht, boah, ist das nicht stark? Da reimen sich die Gedanken. Was für eine erhabene Reimkultur. Und es gibt im arabischen Bereich, ich bin da neulich bei YouTube mal auch sehr drüber gestolpert, im arabischen Raum gibt es ganze Fernsehsendungen, also ähnlich wie Germany's Next Topmodel, bloß wird da nicht gesungen, da werden Gedichte rezitiert. Das sind Männer und das sind Frauen, die im Fernsehen auftreten, um Gedichte aufzusagen. Und zwar solche Gedichte, wo sich die Gedanken reimen. Faszinierend. Es reimen sich die Gedanken. Also es hat meistens zwei Teile, zwei Verse, die irgendwo zusammengehören. Und es ist auch so ein bisschen die hebräische Philosophie oder das hebräische Denken, dass zwei Dinge zusammenkommen und den Kerngedanken noch klarer beschreiben. Es ist nicht nur eine Aussage, sondern es hat vielleicht eine Gegenaussage oder ein Bild dazu. Oder nochmal eine zweite Aussage, und es gibt ein Gesamtbild, und das Gesamtbild ist noch kräftiger, noch umfassender dargestellt. Ja? Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele, wie es plastisch wird. Der Beginn der Weisheit ist die Furcht Jahwes, und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Seht ihr, zwei Teile. Es geht um die Furcht Jahwes, es geht um die Erkenntnis der Heiligen, und es gehört zusammen, und das hört sich super an. Und wir merken, okay, hier bin ich irgendwie berührt, und das hat eine ganz tolle Ästhetik. Es gibt auch Bilder. Ja, ich habe euch ja schon gesagt, in den Sprüchen, manchmal muss man auch schmunzeln. Ihr kennt vielleicht die Jüngeren vor allem, die kennen, man teilt es dann auch, oh, ich habe in den Sprüchen was entdeckt, das ist total ulkig. Sowas habe ich jetzt auch, zum Beispiel. Ein ständig tropfendes Dach am Tag des Regengusses. Ich meine, wer möchte das schon? Und eine zänkische Frau oder ein zänkischer Mann, die gleichen einander. Ja. Steht so drin. Wer verheiratet ist, meine Frau leidet dann manchmal auch unter mir. Ja, wenn man dann zankt, das nervt, das ist ätzend. Und so ist es auch. Das ist wie am Tag, wenn es richtig regnet und dann hast du ein Loch im Dach. Ja. Noch ein Bild. Der Himmel ist hoch und die Erde ist tief. Und das Herz der Könige ist unerforschlich. Ja, Wahnsinn, ein Bild von Himmel. Ich meine, die Leute hatten ja keine Vorstellung vom Himmel damals. Also die wussten, das ist ganz hoch, ja, und die wussten, die Erde ist ganz tief, aber so genau. Die wussten auch nicht, wann man unten rauskommt, wenn man graben würde. Die wussten, das ist unfassbar weit. Und so tief ist das Herz der Könige. Es gibt auch Gegensätze. Ehre werden die Weisen erben. Die Törichten werden Schande davontragen. So ein bisschen ermahnend. Es gibt auch mehrzeilige Verse, ein bisschen größer, zum Beispiel. Wie ein Geisteskranker, der mit Brandpfeilen schießt und mit tödlichen Waffen hantiert, so ist der Mann, der seinen Nächsten betrügt und dann sagt, war doch bloß ein Scherz. Ja. Wie ein Geisteskranker, der mit Brandpfeilen und Waffen hantiert. Genau. Es gibt auch Rätsel. Und bei den Rätseln, da hört man so ein bisschen raus, dass diese Sprüche wohl auch im Unterricht, das war Unterrichtsmaterial, ja. Man hat einen Vers gehabt und die Leute, die Schüler mussten dann sagen, die mussten dann aufzählen, ja. Zum Beispiel, 6 Dinge sind dem Herrn verhasst und 7 sind ihm ein Gräuel. Das ist schon mal in der Formulierung witzig, aber das haben wir aufschrecken. Aha. Hat er sich jetzt versprochen oder was meint er jetzt der Lehrer? Und jetzt kommt die Aufzählung. Also 6 Dinge sind dem Herrn verhasst, 7 sind ihm ein Gräuel, stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die Unschuldige töten, ein Herz, das böse Gedanken durchpflügt, Füße, die dem Verbrechen nachlaufen, ein falscher Zeuge, der Lügen in die Ohren bläst und einer, der Streit zwischen Brüdern entfacht. Es gibt auch Humorvolles, jetzt bitte zum Auflockern wieder. Ich habe den Witz erst so nachhinein kapiert. Es ist, wie gesagt, kein Witz, wie wir den jetzt kennen. Es soll ein bisschen humoristisch sein. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig vorlesen und vormachen. Auch wieder ein Zahlenvers, und zwar: 3 haben einen stattlichen Gang und 4 schreiten stolz daher. Jetzt kommt's. Der Löwe, ja, der Held unter den Tieren, der von niemand zurückweicht. Klar, König der Löwen, König der Tiere, König der Löwen, genau. Klar, der schreitet stolz daher. Und dann noch der stolze Hahn. Der ist so hoch vom Tisch, aber kann sich mächtig aufblustern, hat ein schönes Gefieder, hat auch Grund, stolz zu sein irgendwie. Dann der Ziegenbock, warum der stolz ist, wissen wir nicht. Aber der König ist auch stolz. Und wann? Wenn die Krieger bei ihm sind, ja, dann ist auch der König stolz. Dann fühlt er sich sicher, dann macht er gute Figur, wenn hinter ihm die Mannschaft steht. Wenn er alleine steht, wissen wir es nicht, gell? Habe ich so gedacht, ach, das ist auch ein bisschen interessant, es wird ein bisschen gestichelt nach dem König, gell? Macht man sich über seine Überheblichkeit, über seinen Hochmut vielleicht lustig, genau. Die Sprüche haben verschiedene Botschaften. Ich habe nachher ein paar Sachen rausgegriffen, nehme euch da ein bisschen mit rein. Aber eine Botschaft ist zentral und das ist die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, die der Anfang der Erkenntnis ist. Zum Beispiel steht in den Sprüchen auch, wirklich weise ist nur der Gottesfürchtige, denn der Herr gibt Weisheit. Und der Gottesfürchtige wird das Leben meistern, denn der Herr hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit. Er ist ein Schild für diejenigen, die redlich sind. Das ist so Sache mit der Gottesfurcht. Ja, ich muss sagen, ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil da das Wort Furcht drin steckt und das mit uns Deutschen immer was macht. Furcht hat man vor dem bösen Wolf. Ja, die Kinder, denen wird beigebracht, ihr müsst euch fürchten vor der Hexe, ihr müsst euch fürchten vor dem bösen Wolf. Es werden so schreckliche Bilder aufgebaut. Kinder, ihr müsst euch fürchten. Das hat aber nichts mit Gott zu tun. Ja. Gottes Furcht, dieses Wort Furcht, das ist eher Respekt. Respekt, wie ein Kind vor seinem Vater Respekt hat. Ich meine, wenn ihr gesunde Familie habt, dann fürchtet sich euer Kind nicht vor euch, wenn ihr Eltern seid. Ja, es hat Respekt, hoffentlich, das auf der anderen Seite sicher auch, aber es fürchtet sich nicht. Sondern was weiß das Kind? Ich bin gehalten, ich gehöre dazu, ja, und ich habe jemand, an den ich, zu dem ich immer kommen kann. Der Papa ist doch der hat einen breiten Schoß und da kann man immer draufsteigen, ja, und sich wohlfühlen. Und das ist das, was Gottesfurcht meint, dass wir ein Leben führen, das ein Verständnis dafür hat, wer Gott ist, wer ist Gott, der ihn immer mehr kennenlernt, der mit Gott auch rechnet. Ich ertappe mich da auch immer wieder. Ja? Ich bin so lange gläubig und denke immer, ich kenne Gott. Und da bin ich in so einer Situation und das ist schwierig und meine Gedanken kreisen. Und ich komme nicht auf den Trichter zu sagen, Mensch, ich habe doch einen Papa im Himmel. Ja? Da fehlt mir Gottesfurcht, ja? Weil ich Gott da irgendwie ausblende oder geschwind beiseite schiebe, weil ich gerade so schön in Rage bin. Ja? Nee, Gottesfurcht heißt, Gott mit dabei zu haben in den Gedanken. Weil Gott sich doch kümmert. Gott nimmt doch Anteil an unserem Leben. Ja? Wir sind ihm doch nicht egal. Er kümmert sich doch. Und Gott will auch, dass unser Leben gelingt. Es ist einer da, der ist an meiner Seite. Da habe ich eine Zusage, an der ich festhalten kann. Das ist doch eigentlich das Wichtigste im Leben, dass wir irgendwann einmal kapieren, dass wir in Gott eine Zusage haben. Du bist mein Kind, ich bin bei dir. Ja. Es ist immer so mit den alttestamentlichen Schriften, dass man sich ja schon überlegt, was hat es mit uns heute, mit uns Christen zu tun. Ja. Was für eine Relevanz haben diese Sprüche, die sind schon tausende von Jahren alt, teilweise aus anderen Kulturen. Aber die Sprüche laden ein, dass man sich zwischen den Zeilen auch ein bisschen umschaut. Dass man schon die menschliche Erfahrung, die da drin steckt, auch würdigt und sagt, ja, da haben Menschen Erfahrungen gemacht und die wollen das weitergeben. Ja, und das ist nicht umsonst auch in der Bibel drin. Da haben Menschen gesagt, das wollen wir bewahren, das wollen wir weitergeben. Und doch müssen wir uns heute, die wir eigentlich vom Evangelium leben, die wir in Zeit des Evangeliums stehen, uns fragen, was spricht da zu uns und was nehmen wir mit? Und mir ist es irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber so klar geworden, es ist auch so logisch, Jesus ist die Tür. Aber Jesus trägt uns nicht nur an die Schwelle und dann ist Bekehrung und dann fallen wir in einen leeren Raum. Sondern das Leben fängt ja da erst an. Das Leben als Christen fängt hinter dieser Tür an, die wir durchschreiten in der Taufe und in der Bekehrung. Ja. Wenn wir, und dann geht's doch erst los. Also keiner von uns möchte doch da stehen bleiben, ja, direkt nach der Bekehrung, sondern dann geht's doch richtig los. Ja. Und dann, wir hatten das bei Flo in der Predigt vor 2 Wochen, diese 2 Kreisläufe, erinnert euch vielleicht. Und dann ändert sich der Kreislauf. Das Leben ändert sich. Dein Leben hat andere Vorzeichen. Und ganz oben stand der Begriff herrschen, glaube ich. Ja. Es geht um Herrschen, dein Leben herrschen. Und das ist ein sehr positives Herrschen, weil das sagen auch die Sprüche. Mit Gott an deiner Seite, du hast Einfluss auf dein Leben, du kannst es meistern. Die Sprüche wollen dir was an die Hand geben, ja, damit du in deinem Leben damit umgehst, damit du herrschen kannst mit Gott in deinem Leben. Was nicht heißt, dass du Fehler machst oder fälsch, ja, aber die Vorzeichen sind andere und du bist berufen und eingeladen, mit Gott dein Leben zu gestalten. Jesus ist die Tür und dann kommt der Heilsweg. Und diese Sprüche bieten ein Lebenskonzept. Ja, weil wir nicht nur zur Bekehrung, einem Lebensgottesdienst. Ja. Genau. Was die Sprüche auch nicht sind, ist so eine Form von Normenkatalog wie in den 10 Geboten. Es ist keine Knechtschaft, es sind keine zusätzlichen Gesetze, die wir vielleicht jetzt noch nicht kannten, sondern ich lese da und da steht was und dann muss ich das jetzt sklavisch umsetzen. Es ist nichts, was uns in Knechtschaft führt, sondern etwas, was uns die Freiheit hilft auszugestalten. Ja, wenn wir bekehrt sind und erleben, dass wir in Jesus zur Freiheit berufen sind, dann ist doch die Frage, ja, zu welcher Freiheit? Was gehört dazu? Wie machen wir das, dass wir unser Leben so führen, wie es Gott gefällt? Wie funktioniert das denn eigentlich? Ja, und dann klar haben wir Geschwister, die uns da erzählen. Wir haben vielleicht eine gute Gemeinde, die uns das vorlebt, wo wir einen Austausch haben. Aber hier in den Sprüchen haben wir das auch. Ja, die sagen, wenn du diese Freiheit hast, nimm sie wahr und nutze sie. Was die Sprüche auch nicht sind, ist so eine Art Automatismus im Sinne von, wenn du das machst, kommt das dabei raus. Wir Menschen hätten das gerne manchmal so, dass wir irgendwas lesen und sagen, ach, wenn ich mich so verhalte, dann werde ich gesegnet. Wenn ich, jetzt könnte man das beliebig weiterspinnen, das mache ich jetzt nicht, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, dass es ein lebendiges Buch ist von einem lebendigen Gott. Und deshalb gibt es da keinen Automatismus, sondern es gibt eine Einladung zur Beziehung und zum Dialog und zum Klagen und zum Fordern von mir aus auch. Ja. Und es gibt Zusagen von Gott, aber es gibt keine Gesetzmäßigkeit. Warum? Weil wir frei sind von Gesetzmäßigkeit und berufen sind in Liebe und in Beziehung. Ja. Vielleicht noch so als Beispiel, Eltern habe ich mir aufgeschrieben, wenn ihr Eltern seid, ihr wollt ja auch nicht, dass eure Kinder Regeln befolgen. Jetzt sagt ihr vielleicht doch, will ich schon. Nee, ihr wollt nicht, dass eure Kinder Regeln befolgen. Ihr liebt eure Kinder und ihr wollt, dass es euren Kindern gut geht. Ihr wollt, dass sie gedeihen, ihr wollt sie gut erziehen, dass sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden, dass sie gut um die Pubertät rumkommen, also oder durchkommen, besser gesagt, man soll ja nicht rumkommen, aber durchkommen. Ihr zieht alle Strippen und bemüht euch, aber ihr wollt nicht, dass eure Kinder Regeln befolgen. Ja, weil sonst entwickelt sich die Persönlichkeit und der Charakter nicht und dann sind sie erwachsen und was sie dann brauchen, sind Regeln wieder. Und dann treffen sie auf andere Erwachsene, die sind ein bisschen dominanter und die geben dann gern die Regeln weiter. Nee, ihr wollt, dass sie mündige, erwachsene Menschen werden, die voll im Leben stehen. Die wissen, wer sie sind, wer Gott ist und was das Leben so beinhaltet. Ja. Ihr wollt, dass sie weise werden, aber ihr wollt nicht, dass sie nur Regeln befolgen. Behaupte ich jetzt mal. Genau. Ich habe noch ein paar Punkte versucht zusammenzufassen. Sätze, Stichworte, ich ein bisschen erklären werde und geht einfach mal gedanklich mit. Das ist jetzt nichts, was ich hier aus den Sprüchen zitiere. Es geht um Weisheit. Erstes Stichwort, die Weisheit macht sich auf den Weg. Ich habe das irgendwo, der Gedanke flog mich an. Weisheit macht sich auf den Weg, sie wird aktiv. Nimm dein Leben in die Hand. Bleib nicht passiv. Kein Inshallah, nach dem Motto, ich kann eh nichts machen, ich kann eh nichts ändern, kein Fatalismus. Eben nicht dieses, ich kann doch eh nichts ändern. Gibt Menschen, ich kenne das auch, manchmal steckt man in so einer Passivität drin, weil man nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich von der Ausbildung machen? Einfach so eine Passivität, wo du schon auch merkst, dass du im Leben irgendwie stecken bleibst. Ja. Und die Sprüche wollen Mut machen, die rufen dir zu, nimm dein Leben in die Hand, triff eine Entscheidung, gestalte, der Herr ist bei dir. Es gibt im Prinzip jetzt nicht die eine falsche Entscheidung, die dann dein Leben völlig versaut, sondern wenn du mit Gott eine Entscheidung triffst und auch im Gespräch bleibst und vielleicht auch Mentoren hast, dann kann das nicht zu 100% schief gehen, behaupte ich jetzt mal, sondern es ist vielleicht wichtiger, dass du überhaupt einmal eine Entscheidung triffst, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du den nächsten Schritt gehst, dann merkst du, oh, wahre Sackgasse, dann kannst du immer deinen Schritt zurückgehen und nächste Tür gehen. Aber komm in Aktivität. Weisheit wird aktiv. Weisheit macht sich auf den Weg. Und Weisheit macht auch einen Unterschied. Weisheit macht einen Unterschied. Es macht eben einen Unterschied, ob du dich entscheidest und wie du dich entscheidest. Und es steht irgendwo in den Sprüchen drin, Weisheit und Torheit, die werden so ein bisschen als Frauen dargestellt in dem Buch der Sprüche, die sind beide sehr einladend. Ja, die Weisheit ist sehr einladend, aber die Torheit ist es auch. Und Dummheiten zu machen, ist auch sehr einladend teilweise. Und die laden beide ein, die haben beide so eine Festgelage und die sagen, sei doch bei mir zu Gast. Deshalb, du musst dich entscheiden. Du musst dich da entscheiden, wo du einschlagen willst. Und es ist beides manchmal gleich einladend, ist auch schwierig. Ja. Aber was wir alle wissen, ist, glaube ich, dass unsere Entscheidungen konkret werden im Leben. Entscheidungen sind ja so ein Gedanke und dann fängt was an und es wird konkret. Und das ist auch was, was im Buch der Sprüche eben steht. Diese Weisheit oder die Torheit, beides wird konkret, beides hat Auswirkungen auf dein Leben. Wie gut, dass Weisheit ein Geschenk Gottes ist. Weisheit von Gott ist nämlich mehr als die Summe menschlichen Wissens oder menschlicher Erfahrung. Und Weisheit ist eine absolute Zusage. Ich habe vorher gesagt, Zusagen sind wichtig und wir haben von Gott Zusagen, Sachen, die er uns verspricht. Und das steht zum Beispiel in Kapitel 2. Dort wird uns versprochen, dass wenn wir der Weisheit nachjagen, dann hat die Weisheit für uns Erkenntnis und Verstand, Hilfe und Schutz, die Unterscheidung zwischen eben richtig und falsch, Wegweisung, Besonnenheit und Verständigkeit. Und ich denke, es ist immer wieder was anderes, auch was uns von diesen Punkten anspricht. Ja? Aber zum Beispiel Besonnenheit, das wäre was ich mir mehr wünschen würde. Nicht gleich irgendeine Entscheidung übers Knie breche, sondern vielleicht sage, oh, da habe ich jetzt das Gefühl, bin mir da ganz sicher, ich frage mal jemand oder ich warte mal geschwind. Ja? Ich denke mal drüber nach, ich schlafe nach drüber. Ja? Besonnenheit. Dazu gehört auch Rat geben und Rat nehmen. Ein ganz entscheidender Teil im Buch der Sprüche ist das Topic Erziehung. Ja? Erziehung. Da ist so viel, wo dich die Mutter oder der Vater sprechen den Sohn an oder die Tochter an. Ja? Es geht um Erziehung. Weisheit ist nämlich nicht Privatsache. Es geht darum, dass wir auch Wissen austauschen, Erfahrungen austauschen. Dass das, was wir erlebt haben, dass wir das weitergeben in einer guten Art und Weise. Ja? Nicht um andere zu bevormunden oder irgendwie in unseren Interessen gemäß zu lenken, sondern um zu sagen, du pass mal auf, ich habe was erlebt. Schaust du doch an, passt das vielleicht für dich auch. Ja. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch einen Rat annehmen. Ja. Wir werden auch eingeladen, demütig zu sein und zuzuhören, was andere zu sagen haben. Und vielleicht auch die Einladung, sich jemanden zu suchen, der vielleicht mehr von unserem Leben erfahren darf, der dann vielleicht mehr weiß über uns, vielleicht noch mehr reinsprechen darf. Ja, so eine Art Seelsorger oder Coach oder Mentor oder bester Freund oder beste Freundin, ja. Ich möchte noch was sagen, was mir wichtig ist, weil die Sprüche werden oft so ein bisschen tot gemacht, auch mit einzelnen Formulierungen, die heute so ein bisschen wirklich aus der Mode sind, Gott sei Dank. Und zwar gibt es zum Beispiel den Spruch, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Doch wer ihn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Das ist ein biblisches Wort. Und es wird ja von manchen christlichen Gruppierungen auch missbraucht, die dann gewalttätig sind gegenüber Kindern oder Eltern, die gewalttätig sind gegenüber ihren Eltern, die gewalttätig sind gegenüber ihren Kindern. Ja. Da ist es, glaube ich, am Ziel vorbei, deutlich vorbei. Ich habe denn so verstanden, den Spruch, es geht um Erziehung und es geht um Liebe. Ja. Und diese Erziehungsmethode mit der Rute, ja, die haben wir hoffentlich alle überwunden. Aber es ist doch schön zu sehen, dass dieser Gedanke von Erziehung hier auch hochgehalten wird. Ich meine, jeder, der sich mit der Schule beschäftigt oder in Klassen unterwegs ist, der erfährt es und sieht es, dass der Erziehungsauftrag heute oft an die Schule delegiert wird, an den Verein delegiert wird. Und ich denke, das ist doch schwach. Ja? Und hier haben wir die Einladung und die Aufforderung, nein, Erziehung, das ist die Aufgabe von liebenden und konsequenten Eltern. Weisheit dient dem Leben. Wenn du Weisheit umsetzt, bringt es das Gute hervor. Und es gibt Sicherheit und Frieden in deinem Leben. Weisheit dient der Gemeinschaft. Es sind ganz viele Sprüche, zum Beispiel, sage nicht, wie du mir, so ich dir. Was er mir antut, zahle ich ihm heim. Ja? Weisheit dient der Gemeinschaft. Weisheit verbindet Menschen. Versucht das in den Griff zu kriegen, wo Gemeinschaft auch mal schräg geht. Ja? Versucht es wieder einzufangen. Weisheit hat den anderen im Blick, nimmt Rücksicht und ist nicht egoistisch. Ich möchte zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Die ist ganz frisch, die ist von gestern Mittag. Und zwar war ich auf der Distriktversammlung in Friedrichshafen mit unseren Stammleitern. Und es gab dort zum Schluss, Peter Lehmann hat berichtet, Peter Lehmann ist unser Bundesleiter, und hat ein bisschen erzählt. Und er war in Budapest und hat dort Ranger aus ganz Europa getroffen, kennengelernt und man kommt ins Gespräch. Und er hat erzählt von einer Rangerin aus Albanien, die, also Albanien könnt ihr euch vorstellen, die sind sicherlich nicht so gut ausgestattet wie wir hier in Deutschland bei den Rangern. Es gibt da auch nicht so viele natürlich. Und die hat gesagt, Mensch, Ich wünsche mir so sehr eine Jurte für meinen Stamm. Ich möchte Programm draus machen, ich wünsche mir eine Jurte. Und dann sitze ich hier drin und ich weiß gar nicht, Helmut, wie viele Jurten wir unten im Lager haben. Wir wissen es wahrscheinlich, 4 Jurten. Und da gibt es Jurten, die sind in better shape und andere sind schon ein bisschen durchlöchert. Und ich saß so drin und habe mir überlegt, ach Mensch, vielleicht haben wir irgendwo noch eine alte Jurte, die tut's für Albanien doch auch. Das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber vielleicht kennt ihr so Gedanken auch. Ja? Man meint es gut und macht es schlecht. Ich möchte euch aber von Peter erzählen. Der Peter hat nämlich gesagt, wisst ihr, Reinscher, hat er gesagt, das hat mich berührt. Das hat mich berührt und er hat dann gesagt, Leute, wenn ihr euch das jetzt auch so nach dem Motto, dann kommt doch auf mich zu, wenn ihr was spenden wollt, kommt auf mich zu. Und dann haben das unsere Distriktleiter, haben das aufgegriffen, haben Opferkörbe durchgegeben. Und ich weiß gar nicht, ob es nochmal extra angesagt wurde, aber es war klar, mal gucken, ob was für diese Jurte zusammenkommt. Und dann ist ein sehr großer Betrag zusammengekommen. Und die Jurte war natürlich längst finanziert. Eine niegelnagelneue, also nicht eine alte von uns, eine niegelnagelneue Jurte, die wir, denke ich, echt mit Stolz und mit Freude runterschicken nach Albanien. Mit vielen lieben Grüßen. Und was mich eigentlich bewegt hat, waren die zwei, die das Opfer eingesammelt haben und die nachher gesagt haben, wie viel gespendet wurde. Weil die hatten Tränen in den Augen. Und da habe ich gemerkt, was Weisheit auch ist. Weisheit ist, dass dein Herz berührt wird. Und dass du dir nicht wie ich überlegst, Mensch, was haben wir denn noch übrig? Sondern dass du sagst, nein, aus welcher Fülle können wir eigentlich geben und was ist auf meinem Herzen? Und das nicht nur zu spüren, oh, was ist auf meinem Herzen, sondern das praktisch werden zu lassen und das gleich einsammeln. Ja. Und was für eine Freude war das gestern, was für ein schönes Zeichen. Weisheit fragt nach Gott und Weisheit braucht eine aktive Entscheidung des Herzens. Zum Schluss die Einladung, lass Gott zu deinem Herzen sprechen und folge seinem Rat. Entscheide dich für ein Leben mit ihm, hör auf das Reden des Heiligen Geistes und sei gehorsam, weil es macht einen Unterschied in deinem Leben. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen.